ARD.
Die Stimmung von Tag 1 war die super. Die war wirklich super. Wir hatten einen guten Trainingsgeist. Wir haben alle richtig Spaß gehabt. Wenn ich das so davon rede, merke ich noch die strahlenden Gesichter und wie wir nach Toren gejubelt haben zusammen und so. Das war wirklich toll, bis zu dem Unfall.
Ihr hört
Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App in eurem App-Store. Das hier ist die dritte Folge. Hövedes, Haarausfall im Campo Bahia.
Auf dem Weg hin waren wir das vordere Auto und dann haben wir oben auf dem Berg gewechselt und dann sind wir hinten dran gefahren.
Am 27. Mai 2014 rast Benedikt Hövedes durch die Alpen. Er auf dem Beifahrersitz, am Steuer sitzt Rennfahrer Pascal Wehrlein. Es soll ein Tag sein, der Abwechslung bringt in den Trainingslageralltag in Südtirol. Er endet in einer Katastrophe. Knapp 10 Jahre später fährt Hövedes den Weg noch einmal. Mit mir. Eine enge, kurvige Bergstraße. Eisblauer Himmel. Auf der Mattatsspitze in 2200 Metern Höhe liegt Schnee. In unserem Mietwagen nähern wir uns langsam dem Ferienhaus Holzerhof, wo es passierte. Von hier oben sehen wir den ehemaligen Trainingsplatz im Tal aus der Vogelperspektive. Ich fahre.
Seid mit einem anderen Tempo unterwegs gewesen, vermutlich?
Ja, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir fahren ja jetzt, ich gucke gerade aufs Tachometer, wir fahren 40 km/h. Wenn so Formel-1-Fahrer hier runterbrettern mit einem Auto 600 PS, dann war es auf jeden Fall eine andere Geschwindigkeit.
Ein Tag mit Vollgas-Symbolik sozusagen. Wenn man will, kann man ja in alles was reinlesen. In Wahrheit ist es aber mehr als das. Es ist auch ein Pflichttermin für Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff.
Es war natürlich so, dass wir während der Zeit in der Vorbereitung auch noch Marketingmaßnahmen durchführen mussten und für unsere Partner. Und Mercedes auch gesagt hat, sie haben mit Nico Rosberg und Wehrlein auch zwei Fahrer da. Sie wollten halt da eine Fahraktion machen, was wir eigentlich, glaube ich, bei jedem Turnier irgendeine Aktion gemacht haben. Häufig auf der Rennstrecke, aber wir haben natürlich auch Fahraktionen immer mit unseren Autopartnern auf der Straße gemacht.
Ist es hier?
Das ist die Unfallstelle, genau.
Die 40 km/h, mit denen wir eben unterwegs waren, kam mir gerade schon sehr schnell vor auf der schmalen Bergstraße. Die beiden Rennwagen sind damals viel schneller. 96,6 km/h. Der Abstand zwischen den Fahrzeugen nur 6,5 Meter. So steht es im Unfallgutachten.
Wir haben ja nur das vordere Auto gesehen. Wir waren so nah dran, dass sich und auch Wehrlein nichts anderes gesehen hat. Da vor der Absperrung standen zwei Leute, die offensichtlich Handzeichen gegeben haben, entweder halt mal an für ein Autogramm oder irgendwas ist. Rosberg konnte es auf jeden Fall nicht einschätzen. Der macht eine Vollbremsung und Wehrlein musste in kürzester Zeit reagieren.
Hövedes und ich sitzen immer noch im Auto. Genau an der Stelle, wo der spätere Formel-1-Weltmeister Rosberg vor 10 Jahren zum Stehen kam. Rechts von uns liegt das Tal, ein steiler Abhang. Da geht es 200-300 Meter in die Tiefe.
Und wenn man hier mal runterguckt, das waren halt drei Optionen. Entweder du fliegst halt hier runter und dann bist du mausetot oder du knallst halt hinten aufs Auto. Wäre auch nicht gut ausgegangen für alle Beteiligten. Oder er zieht halt links dran vorbei.
Und genau das tut Wehrlein. Schert links aus und fährt auf die Hauseinfahrt, die dort ist. Ein Reflex, der mutmaßlich Leben rettet und trotzdem dramatische Folgen hat.
Das war nur unglücklicherweise so, dass da zwei Leute auf der Auffahrt standen. Den einen haben wir so ein bisschen am Rücken erwischt und der andere schlug direkt vor meiner Nase in der Windschutzscheibe ein. Und das war schon traumatisch. Das war hart. Es Auto ist dann ein bisschen weiter vorne zum Stehen gekommen und ich weiß noch, wie ich einfach die Tür aufgerissen habe, einfach rausgetaumelt bin und die Leute standen alle hinter der Regenrinne, hinter dem Absperrband. Und ich habe mich einfach quasi dazugesellt. Alle waren natürlich am Schreien. Aber ich konnte überhaupt nicht reagieren. Also ich war völlig wie gelähmt, völlig in Schockstarre. Ich sah den Mann blutend am Boden und war absolut nicht in der Lage für eine Erste Hilfe oder sonst irgendwas, geschweige denn irgendwie Notruf rufen. Ich war einfach völlig neben der Spur, total weiche Knie und stand dann hinter dem Haus und brauchte echt erstmal ein paar Minuten, um mich so ein bisschen zu sammeln. Also es war schon richtig heftig, richtig heftig.
Benedikt Hövedes fängt sich. Er hilft dabei, den schwerverletzten Urlauber aus Thüringen in den Helikopter zu tragen. Er hat überlebt, ja. Aber er hat auch schwer zu kämpfen mit den Unfallfolgen. Bis zum heutigen Tag ist der Mann pflegebedürftig. Bei den Recherchen habe ich auch mit seiner Frau telefoniert. Mercedes einigt sich außergerichtlich mit der Familie des Opfers, leistet eine Einmalzahlung. Und Oliver Bierhoff, er macht nach der WM einen Krankenbesuch und bietet der Ehefrau seine Hilfe an.
Sie war auch mal beim Spiel mit ihrem Mann und dann haben wir ihn wieder gesehen. Ich glaube, ist es aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Und natürlich hat der Kontakt dann auch im Laufe der Zeit nachgelassen.
Dieses Ereignis, rückblickend nur eine kleine Notiz im WM-Lärm, verändert das Leben dieses Mannes und seiner Familie für immer. Und das von Benedikt Hövedes auch.
Das ist eine absolute Katastrophe. Auch wenn mich keine Schuld trägt, weil ich das Auto nicht gefahren bin. Und trotzdem fühlt man sich irgendwie mitverantwortlich für ein anderes Leben, was da gerade offensichtlich nicht normal weiterleben kann. Und das ist ein ganz, ganz blödes Gefühl.
Hövedes bleibt körperlich unversehrt, aber die Bilder begleiten ihn nach Brasilien und bis heute.
Ich hatte immer wieder auch so Momente danach, wo ich dann die Augen irgendwie mal so zugemacht habe. Ob das jetzt beim Einschlafen war oder ob das auch einfach mal so war, wenn man so zwinkert. Und ich hatte immer wieder diesen Moment vor Augen, wie der Mann in meine Windschutzscheibe vor mir einschlägt. Das war auf jeden Fall traumatisch für mich. Und ich habe da immer noch dran zu knacken insofern, weil ich immer noch Probleme habe, zum Beispiel als Beifahrer zu sitzen. Ich schweiße aus der Hände.
Auch ein paar Tage später, im brasilianischen Dschungel, im Mannschaftshotel Campo Bahia, wird Hövedes immer wieder mit schweißnassen Händen aufwachen. Ich bin Martin Roschitz und ich war 2014 in Brasilien als Reporter dabei. Und 10 Jahre später will ich wissen, was hat der WM-Erfolg mit seinen Helden gemacht? Und zweite Frage, wie wird man überhaupt Weltmeister? Die Antwort darauf ist gleichzeitig auch die Antwort auf die Frage, warum es mit dem deutschen Fußball nach 2014 bergab ging. Wir sind fast da, in Santo André. Dort liegt das Campo Bahia, das ehemalige Teamquartier. Es gibt Leute, die sagen, ohne das Campo, ohne den Zauber dieses Ortes, hätte Deutschland die WM nicht gewonnen. 10 Jahre später sind Benedikt Hövedes und ich nach Brasilien geflogen, um dem Geheimnis des Titels nachzuspüren. Er war seit 2014 nicht mehr hier, ich auch nicht. Jetzt müssen wir nur noch den Fluss überqueren mit der Urwaldfähre. Der Mannschaftsbus hat da nicht draufgepasst. Zu groß, zu schwer für den alten, rostigen Kahn. Der ist in den vergangenen 10 Jahren noch rostiger geworden. Aber schön ist es hier, verdammt schön. Türkisblaues Wasser, am Ufer Kokospalmen. Auf der Fähre buntes Treiben. Motorräder schlängeln sich an den Autos vorbei und Benedikt Hövedes hat einen Stammplatz. Ganz vorn an der Reling. Der war 2014 reserviert für ihn und Per Mertesacker.
In der Zeit hier haben Per und ich immer vorne hier gestanden und haben den Moment zusammen genossen. Wir saßen dann immer im Bus zusammen und auch hier auf der Fähre zusammen hat Per mich immer geschnappt. Komm Junge, wir stellen uns wieder auf unseren Platz und das hat dann so seinen Weg genommen.
Es gab da diese Tradition im Team, eine Art Aufnahmeritual. Newcomer mussten singen. Christoph Kramer zum Beispiel. Die Zikaden zirpen. Kramer singt.
And you say it best, when you say nothing at all. Und jetzt!
alle! Let's smile on your face! Let me know that you need me! There's a truth in your eyes saying you'll never leave me! The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best.
Am Anfang, ich meine, er weiß, glaube ich, selber nicht die allerschönste Stimme, das würde ich auch von mir nicht behaupten. Aber das passte so krass in diesem Moment. Und jeder hat ihn auch so sehr gefühlt, dass jeder mit eingestiegen ist. Und auf einmal singt die ganze Truppe, kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre, singt hier zusammen, wenn wir mit der Fähre übersetzen. Und wir schauen einfach in diesen Dschungel, in diese sternklare Nacht und singen zusammen. Ja, magisch. Magisch.
Er, einer von 23 Nationalspielern, Arm in Arm mit Dosenbier unterm Sternenzelt. Dass der damals wirklich mit an Bord ist. Der Hövedes aus Haltern am See, der so gar nichts Magisches hat. Den Löw aus dem Hut zaubert.
Weil man wusste, dass der Benny ein Spieler ist, der, sagen wir mal, absolut zuverlässig ist. Der total seriös ist, der unglaublich professionell ist. Der Prototyp eines Mannschaftsspielers ist. Und als Trainer weiß man klar, dass natürlich gerade bei Turnieren solche Art von Spielern und solche Charaktere natürlich auch besonders gefragt sind. Ne?
Und deshalb ist Hövedes dabei. Deshalb darf er, für viele überraschend, mitsingen auf der Fähre zum Campo Bahia. Genau dort, wo wir jetzt wieder stehen. Und viel mehr noch, er spielt. Immer. Wird vom Wackelkandidaten zum Stammspieler und küsst am Ende im Maracanã in Rio den goldenen Pokal.
Die unglaublichste Geschichte vielleicht, die von Benny Hövedes, der wirklich fürchten musste, gestrichen zu werden. Und für den es dann eine sensationelle Verwendung gab, der hat hier jede Minute gespielt.
Echt jetzt? Ja? Wusstest du nicht?
Nee, ich hatte jetzt so nicht auf dem Schirm, ne?
Ja, ah, krass. Nee, war mir jetzt auch nicht so. War mir auch nicht so bewusst. Ne?
Selbst Mario Götze hatte das nicht auf dem Schirm, dass Hövedes von Anfang bis Ende durchspielt. Götze ist als Einwechselspieler weltbekannt geworden. Hövedes als Durchspieler nicht. Dabei ist er neben Kapitän Philipp Lahm der einzige Feldspieler, der das schafft.
Und das war, glaube ich, häufig in meiner Karriere so, dass ich unterschätzt wurde. Und deshalb tat es auch so gut, nachher Weltmeister zu werden, um den Leuten wieder zu zeigen, pass mal auf, ihr habt mich wieder unterschätzt.
Am Anfang ist eigentlich gar kein Platz für den Schalker Rechtsfuß. Ja, das mit dem Rechtsfuß wird gleich noch wichtig.
Auf mich war immer Verlass, aber ich war jetzt nie die erste Geige. Deshalb habe ich mir schon Gedanken gemacht.
Rechts außen verteidigt Jerome Boateng und in der Innenverteidigung gibt es bessere mit Mats Hummels und Per Mertesacker. Und Hövedes? Nun ja, der ist zunächst mal der Notnagel im ersten Gruppenspiel gegen Portugal. Hinten links, als Rechtsfuß. Per Mertesacker, der neben ihm in der Innenverteidigung spielt, schüttelt den Kopf, auch 10 Jahre später noch.
Geh mal zum Innenverteidiger und sag, spiel linker Verteidiger. Das geht ja eigentlich gar nicht.
Nee, das geht eigentlich nicht. Hövedes auf links.
Mir hatte er gesagt, er kann nicht linker Verteidiger spielen. Das hat er überhaupt nie gemocht und das wollte er also bei uns nicht spielen.
Das ist Felix Magath. Er war der Trainer von Benedikt Hövedes zwischen 2009 und 2011 auf Schalke. Ich treffe Felix Magath im Winter in Hamburg. Er rührt in einem grünen Tee. Seit vielen Jahren trinkt er diesen Tee, obwohl er ihn gar nicht mag. Aber gesund ist er halt. Und das sagt viel über seine Selbstdisziplin aus. Aber gut, was wollen wir jetzt mit Felix Magath? Was hat er mit Brasilien und der Weltmeisterschaft 2014 zu tun? Und mit seinem ehemaligen Spieler Hövedes? Er sagt sehr viel.
Ob der auch Weltmeister geworden wäre, wenn er einen anderen Trainer gehabt hätte, der mit ihm nicht so viel Konditionsarbeit gemacht hat, das können Sie natürlich behaupten. Aber ich sage Ihnen, da hätte ich meine Zweifel.
Das ist mal ein Statement, oder?
Genauso ist ein Philipp Lahm, der beim FC Bayern, bevor er bei mir war, nie gespielt hat. Er ist auch Nationalspieler geworden und einer der erfolgreichsten Spieler überhaupt. Na, der Manuel Neuer war nicht die Nummer 1 in Deutschland, als ich zu Schalke kam. Dass sie sich dafür auch anstrengen mussten, das tut mir leid. Aber das ist halt so.
Was außer Frage steht, Hövedes gehört nicht zur Fraktion seiner dankbaren Ex-Spieler. Er verliert in seinen frühen Profijahren unter Magath den Spaß am Fußball. Quelix lässt ihn richtig leiden. Ihn, der mit dem DFB-Nachwuchs der U21 gerade Europameister geworden ist.
Europameister, Europameister, damit kannst du dir nicht mal den Arsch abwischen.
So ein 21-Jähriger, der kann dreimal am Tag trainieren. Das macht ihn nicht kaputt. Daran wächst er ja, da entwickelt er sich ja. Das hilft ihm doch.
Ich wusste, ich musste mich regenerieren. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann jetzt nicht rausgehen. Ich kann mich jetzt nicht großartig noch mit Freunden treffen. Und ich muss schlafen und ich muss gut essen und gut trinken, damit ich den morgigen Tag körperlich überstehe. Und das war echt hart.
So, jetzt kennt ihr die Vorgeschichte. Hövedes ist im Frühjahr 2011 heilfroh, als Magath den FC Schalke in Richtung Wolfsburg verlässt. Und ausgerechnet jetzt, wo es Benny als Wackelkandidat gerade so in den WM-Kader geschafft hat und dann auch noch unverhofft in die Startelf. Ausgerechnet jetzt, wo der Traum vom Titel das Unfalltrauma verdrängt. Ausgerechnet hier in Brasilien, fast am anderen Ende der Welt, schleicht sich Magath wieder in seinen Kopf.
Mich hat's halt einfach nur gewundert, dass er, obwohl wir irgendwie eine Vergangenheit hatten, das dann trotzdem an die Öffentlichkeit so gebracht hat.
In seiner WM-Zeitungskolumne kommentiert Magath die durchwachsenen Leistungen von Hövedes in den Gruppenspielen gegen Ghana und die USA.
Also wenn man eben auf der Außenverteidigerposition Spieler will, die nach vorne mitmachen, dann ist natürlich Benny Hövedes nicht der Richtige.
Magath macht Hövedes das Fußballerleben im Tropenparadies zur Hölle.
Er war, was das Spielerische angeht, war er nicht ganz sicher.
Das hat mich natürlich schon angefasst. Also es hat mir auch durchaus wehgetan, weil es ein ehemaliger Trainer war, der so über mich redet.
Aus mehr als 8000 Kilometern Entfernung fordert Magath den Bundestrainer zum Umdenken auf. Seine Analyse, mit dem Schwachpunkt Hövedes wird es in der K.O.-Phase gegen bessere Gegner nicht reichen.
Ich habe es nicht gerne gehört, dass ich der vermeintliche Schwachpunkt in der Gruppe sein soll.
Sie werden mich auch nicht dazu bringen, dass ich heute himmelhoch jauchze, wenn ich höre, dass ein Innenverteidiger rechter oder linker Verteidiger spielt.
Jogi Löw ist genervt von Felix Magath. Er spürt, wie sehr die Kritik Hövedes verunsichert. Und macht dann etwas, das er bei solchen Themen sehr selten macht in seinen 15 Jahren als Bundestrainer. Er äußert sich dazu auf einer Pressekonferenz in Brasilien.
Ja, weißt du, mich interessiert jetzt nicht jede Analyse, die irgendwie in Deutschland gemacht wird von irgendwelchen anderen Leuten. Ja, unsere Entscheidung, wie andere das kommentieren oder sehen, ja, da halte ich mich raus.
Auch heute würde Löw es wieder so machen.
Der Felix hätte ja manchmal schon auch so eine spitze Zunge, klar, und hätte natürlich auch so ein bisschen Freude an der Provokation. Deswegen habe ich dann, glaube ich, auch was gesagt.
Das war das, was ich gebraucht habe. Weil dadurch ist die Diskussion um meine Person nicht größer geworden, sondern Jogi hat sich da hingesetzt und hat gesagt, pass mal auf, das ist mein Mann und der macht das gut so, ich bin mit dem zufrieden. Und das ging natürlich runter wie Öl. Er möchte mich weiter in der Mannschaft haben und das ist sein Support und das ist das Beste, was mir passieren konnte.
It's not the same feeling like the last time, no. It's a better.
It's a better one.
Yes.
Check-in im Campo Bahia. Neuland für mich. 2014 habe ich immer nur am Zaun davor gestanden. Kein Zutritt für Medien während der WM. Die Interviews mit Löw und den Spielern haben wir nebenan an einer Bretterbude am Strand gemacht. Ich bin sehr gespannt und laufe Benedikt Hövedes einfach mal hinterher. Der kennt sich ja hier aus.
Hier war immer der offene Essbereich oder Essensbereich, wo jeder kommen und gehen konnte, wann er wollte. Und das Zentrum war eigentlich der Pool vorne mit der Bar. Da hat sich eigentlich das ganze Leben abgespielt bei uns.
Benedikt bestellt an der Bar frische Kokosnüsse. Und wenn ich den Blick so über das palmenbestandene Areal schweifen lasse, ist das wohl auch die einzige Sorge, die man hier wirklich haben muss. Nämlich von einer Kokosnuss erschlagen zu werden. Benny ist ganz geflasht von den ersten Eindrücken bei seiner Campo-Rückkehr. Ja, vielleicht ist er auch ein bisschen drüber nach der 18 Stunden langen Anreise.
Schon relativ emotional, komischerweise. Hätte ich gar nicht so erwartet, aber vieles sieht natürlich noch so aus wie damals. So allein dieser Geruch, dieses, wenn man hier reinkommt. Boah.
Ich beschreibe das mal so. Es riecht nach Pflanzen und nach Erde und ein bisschen süßlich riecht es auch, nach Früchten. Und da steht ein kleiner Baum im tropischen Garten, in dem hüpfen Äffchen von Ast zu Ast.
Sie sind immer bei mir, da ich ja ganz rechts in dem Häuschen war, sind sie bei mir immer auf dem Zaun rumgesprungen.
Die Affen, die Kokospalmen, der exotische Duft, der goldgelbe Sand. Ich ahne, warum sich die Mannschaft damals schockverliebt hat in diese abgeschiedene Luxusherberge. 1200 Kilometer entfernt von Rio.
Ich empfinde nichts als Dankbarkeit und Wertschätzung Olli gegenüber, dass er den Mut hatte, das Camp hier zu kreieren, weil er ist natürlich auf viel Widerstand auch getroffen. Aber man muss am Ende sagen, dass sich alles zu 100% gelohnt hat.
Das kann Oliver Bierhoff bestätigen. Es gibt Kritik, weil der DFB dieses Quartier ins Nirgendwo setzen lässt und den dazugehörigen Trainingsplatz mitten in ein Naturschutzgebiet. Nachhaltig geht anders. Aber der Nationalmannschaftsmanager muss damals in der Verbandszentrale auch ganz praktische, unangenehme Fragen beantworten.
Ich weiß noch, wo ich das erste Mal das auch innerhalb des DFBs präsentiert habe, haben natürlich alle gesagt, der hat einen Vogel. Ja? Also wie will man es überhaupt hinbekommen? Es gibt keinen Platz, es ist noch gar nichts gebaut.
Die meisten Mannschaften wohnen bei dieser WM in unspektakulären Stadthotels, zum Beispiel in Rio. Gute Logistik, kurze Wege. Das deutsche Team reist tausende Kilometer kreuz und quer durchs Land, weil Bierhoff sich im Vorfeld für ein Quartier im brasilianischen Busch entschieden hat. Eines, das nur auf dem Papier existiert.
Und ich habe eigentlich direkt diesen Plan wie dieses kleine gallische Dorf bei Asterix gesehen. Und ich dachte, das könnte es irgendwie sein. Also so ein bisschen so ein kleines Dorf, wo man zusammenkommt. Da kann was wachsen.
Aber neben ganz vielen anderen Problemen gibt es da dieses eine große. Das gallische Dorf in Brasilien wächst nur langsam. Viel zu langsam.
Ich habe eigentlich nie Zweifel gehabt. Ich war immer so, nee, wir schaffen das, wir machen das und seht's nicht so kompliziert und wir kriegen das hin. Aber es kamen so stückchenweise schlechtere Nachrichten.
Im Winter 2013 macht Bierhoff mit Löw eine Vorbesichtigung im Campo Bahia. Und der Bundestrainer, der macht große Augen.
Ich sah die Baustelle, ich konnte mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen, dass es irgendwie in ein paar Monate so aussehen soll, dass wir uns alle irgendwie wohlfühlen.
Im Rückblick sah ich eigentlich verrückt, diese Unsicherheit einzugehen und dieses Risiko eben einzugehen, dass es nicht hinhaut.
Kurz vor dem Abflug zur WM dämmert es Bierhoff. Das Projekt, sein Projekt, droht auf den letzten Metern krachend zu scheitern. Jetzt bräuchte es einen Druiden wie bei Asterix und einen Zaubertrank, um die Arbeiten so zügig voranzutreiben, dass alles noch fertig wird. Bierhoff hat aber keinen Druiden, sondern nur einen Bauleiter.
Und dann 5 Tage vor, ich habe halt jemanden vorher rübergeschickt, kam halt schon so, du, wir haben noch keine Küche. Und dann wurde es mir auf einmal wirklich mulmig, dass ich gesagt habe, jeder freut sich auf dieses Turnier und du schaffst es nicht, dass optimale Voraussetzungen da sind. Stell dir vor, du hast keine Küche, du hast nichts zu essen. Ne? Also Ernährung ist ja entscheidend.
Da sind so viele Baustellen. Die Möbel hängen beim Zoll fest, die meisten Duschen funktionieren nicht. Ständig gibt es Stromausfall.
Manuel Neuer hat dann gesagt, wo ich ihm gesagt habe, na, ich weiß noch nicht, ob alle Zimmer fertig werden. Dann hat Manuel Neuer zu mir gesagt, ist doch gar kein Problem, Oliver, dann zelten wir.
Als das Team dann eintrifft im Campo, am 8. Juni 2014, 8 Tage vor dem ersten Spiel gegen Portugal, ist die Küche fast fertig. In den Zimmern wird während des gesamten Turniers geschraubt und gehämmert. Immer dann, wenn die Mannschaft auf Reisen ist. Erst nach dem Viertelfinale kann sich Bierhoff langsam zurücklehnen. Sein Plan ist aufgegangen.
Das waren die Tage, wo ich gesagt habe, hier ist jetzt alles im Fluss. Hier darfst du nichts mehr tun. Lass sie alle laufen. Wenn ich die WM 2014 beschreiben sollte, in meinem Kopf, war es eigentlich ein Riesenpuzzle. Und für mich das Schöne war, dass die letzten Tage man diese Puzzleteile nicht mehr setzen musste, sondern die kamen reingeflogen und haben sich so selber gesetzt. So war eigentlich mein Empfinden und dass all diese Dinge zu einem wunderbaren Bild zusammengeflogen sind.
Seit 16 Jahren begleite ich als Reporter die deutsche Mannschaft. Ich habe aus den unterschiedlichsten Orten und Unterkünften berichtet. Das Campo Bahia hat auf jeden Fall alles getoppt. Das spielt auch eine Rolle bei dem, was nach 2014 mit dem deutschen Team passiert ist. Und die emotionalen Camp-Erlebnisse von 2014, die belasten später das Verhältnis von Joachim Löw und Oliver Bierhoff.
Vor der WM 2018, ja, gab es ein, zwei Momente. Einmal hat es richtig gekracht.
Da haben wir uns eigentlich schon auch duelliert in manchen Fragen, weil da ging es häufig um die Quartiersfrage und da waren wir uns nicht immer so einig.
Der Streit vor der WM in Russland ist der heftigste zwischen Trainer und Manager.
Wir Trainer waren beim Confed Cup 2017 überwiegend in Sotschi und haben dort eine gute Atmosphäre vorgefunden und eine gute Energie festgestellt.
Sonne, Palmen, Kieselstrand statt goldgelber Sand. Das subtropische Sotschi am Schwarzen Meer kommt den Campo Bahia-Vibes am nächsten.
Da habe ich mal richtig losgeledert und ihm einfach auch gesagt, dass wie gewisse Dinge laufen oder wie sie sein sollten. Bei ihm war es, glaube ich, in dem Moment wirklich so, dass er dieses Gefühl hatte, dass diese gute Stimmung, die wir in Campo Bahia hatten, dass wir die auch in Russland hinbekommen sollten. Und ich habe ihm gesagt, ich kann ihm Russland nicht erbauen.
Und ich denke, da hätten vielleicht auch ein bisschen höhere Mächte mitgespielt, weil ich glaube, die wollte schon, dass der amtierende Weltmeister nach Moskau geht.
Das Campo-Feeling kommt nicht mehr auf. Nicht 2018 im Quartier Watutinki in einem kümmerlichen Birkenwäldchen am Rande Moskaus. Und auch nicht in der vegetationslosen Einöde am Persischen Golf in Katar 2022. Für Jogi Löw ist die Wohlfühlatmosphäre in der Unterkunft ein ganz wichtiger Faktor bei Turnieren. Wäre der besondere Teamspirit von 2014 auch in einem Business-Hotel in Sao Paulo entstanden? Vermutlich nicht. Erstaunlich, dass ausgerechnet Oliver Bierhoff, der Campo-King, eine andere These vertritt. Qualität schlägt Quartier.
Die Medien schreiben ja immer gern Quartier. Also ich bin immer noch fassungslos in dem Sinne, dass ich sage, sowohl 2018 wie 2022, mit der Qualität der Mannschaft darfst du nicht in der Vorrunde ausscheiden. Punkt.
Zurück im Campo Bahia, wo es sich immer noch ein bisschen anfühlt wie 2014. Auf dem Zimmer von Benny Hövedes in der Strandvilla gibt es eine Überraschung des Hotels.
Hey, guck mal.
Ah, sogar ein Bild. Ja, ist ja nett. Das bin ich selber. Den WM-Pokal küssend. Schönes Bild, ja. Hatte ich noch ein paar Haare auf dem Kopf. Die Haare habe ich hier während der Weltmeisterschaft verloren. Das kann ich schon sagen. Also Stress ist ja ein guter Förderer, um auch Haare dann teilweise zu verlieren. Und bei mir war es auf jeden Fall so. Im Laufe des Turniers immer weniger Haare bekommen, Recife, war es ja, glaube ich, dieses Regenspiel gegen die USA, war dann mein Untergang so gefühlt, weil es halt so geschifft hat, man hat nur noch die Glatze gesehen, das war tough für mich.
Kannst du das mal sagen, was hat das mit dir gemacht?
Was hat das gemacht? Also man hat ja ein gewisses Selbstwertgefühl und ich habe immer sehr gerne meine Haare gemocht und dass man dann irgendwann so selber in den Prozess schon mit 25 kommt, dass man die Haare dann verliert und dass das dann quasi so die ganze Welt dann auch so sieht, vor allen Dingen an so einem Regentagenspiel. Weiß ich noch, wie ich mit Judith Draxler mich da ausgekotzt habe oder ausgeheult habe. Klar, das tut dann im ersten Moment weh. Ja, war nicht der richtige Moment für mich, damals schon Glatze zu tragen. Und da habe ich ein bisschen dran zu knacken gehabt. Ja, fand ich extrem doof, dass die Natur das so bei mir eingerichtet hat, dass ich meine Haare verliere.
Ich bin einigermaßen perplex, als Hövedes diese sehr persönliche Story auspackt in seinem Hotelzimmer an einem der schönsten Orte der Welt. Fällt mir gar nicht so leicht, mich in seine Lage hineinzuversetzen. Ich meine, er hat den Sommer seines Lebens. Er hat einen schweren Unfall körperlich unverletzt überstanden, wird vom Wackelkandidaten unverhofft zum Stammspieler bei der WM. Der Bundestrainer stärkt ihm hier in Brasilien den Rücken und er macht sich Sorgen um seine Haare.
Hab dann ja auch noch während des Turniers hier so mit Doc Müller-Wohlfahrt drüber gesprochen, sich auch dann Haare implantieren zu lassen.
Wo hast du das machen lassen?
Das habe ich damals in Düsseldorf machen lassen. Das war tatsächlich einen Tag nach der WM-Feier in Berlin, weil wir hatten auch nur 3 Wochen Urlaub und bin mit so einem geschwollenen Gesicht, mit Brille und Hut dann irgendwie als Letzter in den Flieger eingestiegen in den Urlaub und wurde natürlich trotzdem erkannt, so komplett zugeschwollen. Das war scheiße.
Verstehe ich das richtig? Du warst so ein strahlender Weltmeister?
Ja.
Aber hast dein Päckchen da zu tragen gehabt, ne?
Also ja, das Päckchen habe ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen, hier während der WM.
Und du fandst du das scheiße aus, oder?
Ja, was heißt scheiße aus? Also gerade wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, sieht man sich natürlich immer überall, jederzeit. Also gerade auch während der WM sind ständig irgendwelche Bilder gelaufen, ARD, ZDF hoch und runter. Social Media hat in den Jahren so gefühlt angefangen, so richtig. Man hat ständig so ein Spiegelbild bekommen und zusätzlich natürlich guckt man sich jeden Tag selber in den Spiegel an und sieht, wie es weniger wird. Wenn man das einmal so sehr spürt und auch merkt, dass man da Handlungsbedarf sieht, dann kann mir noch jemand so häufig sagen, es sieht doch toll aus, wenn ich das einfach anders sehe und anders fühle.
Jetzt weiß ich, Benny hat Stress. Richtig Stress im Sommer 2014. Vor jedem Training, vor jedem Spiel. Erst recht vorm WM-Finale. Dazu passt diese Hövedes-Story, die mir Thomas Müller bei unserem Interview in München erzählt. Es geht um die letzten Finalvorbereitungen in der deutschen Kabine.
In die Tüte atmen. Hat er das auch erzählt? Ja. Damals fand ich das sogar irgendwie ein bisschen strange, dass Teamkollegen von mir in die Tüte atmen müssen. Heutzutage finde ich es einfach nur clever, weil wenn du Hilfsmittel nutzen kannst, die dir dabei helfen, wirklich die aufkommende körperliche Nervosität wirklich auch runterzufahren und den Pulsschlag wieder zu kontrollieren, dann ist das ja nur schlau. Damals dachte ich mir, das gibt's ja nicht, jetzt müssen hier Leute in die Tüte atmen, wie soll das klappen?
Hövedes atmet vor dem Finale in die Tüte. Müller muss bei der Anfahrt ins Stadion nochmal schnell telefonieren. Ein, vielleicht 2 Kilometer sind es noch bis zum Maracanã.
Ich habe auf dem Weg zum Finale den Hermann Gerland angerufen. Zu der Zeit habe ich gerade mit dem Pferdezüchten begonnen. Über ihn so ein bisschen habe ich meine erste Zuchtstute kaufen können von aus seinem Bestand. Und ich habe ihn angerufen und habe ihm einen Deal vorgeschlagen. Also ich sage mal, wir waren wahrscheinlich so 1 Kilometer vom Stadion entfernt und habe ihm einen Deal vorgeschlagen. Wenn wir gewinnen, dann zahle ich einen hohen Preis, dann kriegt er 10.000 Euro für die Zuchtstute. Wenn wir verlieren, dann muss er ein bisschen runtergehen. Und im Nachhinein hat er gesagt, ja, der ist ja nicht ganz dicht. Der ruft mich da vom wichtigsten Spiel an und macht da irgendwelche Faxen. Aber das war auch meine Art, um mit solchen Situationen umzugehen. Also das ist eigentlich mein In-die-Tüte-Atmen auch ein bisschen gewesen.
Dort, wo Müller 2014 seinen Pferdedeal hat und Benedikt Hövedes sich eine Tüte nehmen muss, sind wir jetzt wieder. Wir stehen im legendären Stadion von Rio, dessen Name schon klingt wie ein Mythos. Maracanã. Wir gehen in die Kabine, in der die Deutschen damals darauf warteten, dass das Warten auf das Finale vorbei ist.
Ich glaube, ist das hier auf der Ecke. Ja, ich müsste hier gewesen sein. Entweder da oder da, ja.
Wie auf der Fähre sucht sich Hövedes auch hier denselben Platz aus wie damals.
Das quälende Warten hat ein Ende. Tage, Stunden, wir haben sie runtergezählt. Das erste Finale im Maracanã. Es wird jetzt beginnen. Deutschland von links nach rechts in Weiß.
Im Finale spielt Hövedes natürlich von Anfang an. Und ein kurzer Augenblick, eine einzige Situation führt fast dazu, dass ich seine Geschichte ganz anders erzählen müsste.
Ja, man hatte den Torschrei gefühlt schon auf den Lippen.
Genau meine Position, kurzer Pfosten. Normalerweise mache ich die. Das Ding ist drin.
Müller treibt sich im hinteren Pfosten rum. Die Großen, die Kopfballstarken, so war es bisher. Kommen auf den ersten Pfosten, versuchen zu verlängern oder direkt aufs Tor zu köpfen. Wie Hummels, wie Hövedes. Da ist Hövedes!
Nein! Der muss doch rein! Hövedes schlägt die Hände übers schüttere Haupthaar.
Das Ding schepper ich einfach gegen diesen Pfosten.
Benedikt Hövedes, Streichkandidat vor der WM. Wenn Hövedes das Tor macht und das ist leer, frei im WM-Finale. Und er trifft diesen Pfosten.
2 Zentimeter weiter links und sein Leben wäre wohl anders verlaufen. Dann wäre Benedikt Hövedes heute noch in aller Munde, so wie Mario Götze.
Kannst du verstehen, dass Hövedes heute sagt, dass er froh ist, dass er den nicht gemacht hat?
Nein, das kann ich nicht verstehen, nein. Jeder Spieler träumt irgendwie davon, im Finale irgendwie das entscheidende Tor zu machen. Warum der Benny nicht? Das kann ich nicht verstehen, das muss man selber mal irgendwie erklären.
Die Erwartungshaltung, die damals an uns Weltmeister gerichtet worden ist, war extrem hoch. Du musstest immer den Unterschied machen. Du musstest natürlich irgendwie die Spiele gewinnen für deine Mannschaft. Ich war nicht in der Position. Ich konnte das nicht leisten. Also ich bin natürlich hier auch schon über meine Grenzen gegangen, körperlich, aber auch fußballerisch. Und ich hatte auch gar nicht die Qualität, um diesen Erwartungen irgendwie gerecht zu werden.
Wir reden jetzt davon, dass er vielleicht kein Mann war, der viel mit dem Außenriss gepasst hat und der wenig mit der Sohle einen Ball gezogen hat. Aber fußballerische Qualitäten sind diese Qualitäten, die du brauchst, um gut Fußball zu spielen, auf deiner Position in deiner Mannschaft. Und das hat er auf jeden Fall.
Ich kann Hövedes jetzt besser verstehen nach unserem Trip in die Vergangenheit. Er ist kein Hero wie Schweinsteiger. Er hat 2014 auch gegen seine Sorgen gekämpft. Und trotz persönlicher Probleme sportlich Außergewöhnliches geleistet. Und Götzes Moment ist dann auch seiner. Wir stehen im Maracanã am Spielfeldrand, direkt neben einem surrenden Ventilator.
Mein emotionalster Moment in dem Spiel, in dem Finale, war ganz klar das Tor von Marvel. Also da sind mir wirklich Tränen in die Augen geflossen und bin mit Tränen in diese Jubeltraube gelaufen. Und es war einfach so der ganze Stress, der ganze Druck ist einfach so in einem abgefallen. Ich konnte es auch gar nicht kontrollieren, sondern ich bin da einfach hin und habe mein Gesicht versteckt und habe einfach so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Und das hat krass viel ausgelöst bei mir.
Der Titel bedeutet für Hövedes damals nur ein kurzes Glück. Schon am Tag nach der Siegesfeier am Brandenburger Tor ist der Stress wieder da. Die HOP ist schmerzhaft, er schämt sich dafür und auch das noch, sie bringt auf Dauer nicht den gewünschten Erfolg. Heute trägt Hövedes Glatze. Den Druck von damals hat er nicht mehr.
Ich habe das tief im Herzen, ich habe viele Gedanken noch in meinem Kopf und deshalb tut die Reise auch gerade so gut, weil man viele Momente nochmal durchleben kann irgendwie und das ist voll schön.
Fast wäre er, ausgerechnet er, der Schalker Malocha, der Mario Götze geworden. Sein Happy End, das sagt er ganz offen, ist ihm lieber.
Ich habe es ja auch bei Mario gesehen, was das einfach ausgelöst hat. Und ich glaube, es wäre einfach nicht gut für mich persönlich gewesen, weil ich sowieso nicht allzu gerne im Rampenlicht stehe. Und dann der Held dieser Weltmeisterschaft zu werden, ich glaube, das hätte mir persönlich einfach nicht gut getan. Und ich weiß auch nicht, wie ich mit der Situation umgegangen wäre. Und dass ich mich Weltmeister nennen darf, und sogar behaupten kann, dass ich jede Sekunde gespielt habe in einem Turnier, ist für mich viel mehr wert, als letzten Endes das Tor geschossen zu haben.
Wir haben ordentlich gesammelt. Gründe für den WM-Titel. Wir haben auch Ideen, warum es danach bergab gegangen sein könnte. Und wir haben nach dem Trainer, nach Joachim Löw, mit Benedikt Hövedes schon den zweiten Weltmeister getroffen, für den der Titel erst einmal nur ein kurzes Glück bedeutet. In der nächsten Folge sprechen wir mit Mario Götze, dem es auch so ging. Ihm, der das entscheidende Tor zum Titel geschossen hat. Das schönste Tor seiner Karriere. Und vielleicht auch das schrecklichste?
Ich meine, wenn man mal überlegt, klar, man schießt das Tor, aber in 100 Jahren ist es auch egal.
Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und bewertet. Schreibt uns doch außerdem gerne eine Mail an weltmeister@ndr.de. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek. Die kann übrigens eure Fußballheimat sein, denn wir übertragen dort jedes Spiel der ersten und zweiten Liga. Auch Länder- und Champions-League-Spiele könnt ihr dort kostenlos hören. Ladet euch die Audiothek runter, ihr findet sie in eurem App-Store. Autor Martin Roschitz. Redaktion Martin Seidemann. Distribution Doreen Strasters und Tim Osing. Produktionsleitung Matthias Most. Dramaturgische Beratung Janek Rieke. Recherche Anne Armbrecht. Archivrecherche Daniel Feuges. Producing Jürgen Kopp. Audio-Composer Jan Stahlmann. Sounddesign und Musik Bente Faust, Honig und Gold. Ganz herzlichen Dank an Sven Kaulbars, mit dem ich bei diesem Projekt monatelang zusammengearbeitet habe. Herausgekommen ist die Doku Wir Weltmeister. Schaut sie euch unbedingt in der ARD-Mediathek an. Da bekommt ihr nochmal ganz andere Geschichten rund um den WM-Titel. Und wartet noch kurz, hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Hallo, mein Name ist Viktoria Koopmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? für packende Geschichten.
Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
Und investigative Recherchen.
Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll?
Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein.
Ja.
Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.